Vor der Predigt möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns kennt und der uns liebt und der auch um die Lebenssituation weiß, in der wir drinstehen. Du kennst unsere Welt, wo es oftmals an Orientierung und Wegweisung mangelt, und wir danken dir ganz herzlich für dein Wort, wo uns ein Licht auf unserem Weg ist, wo uns Orientierung und Wegweisung gibt. Wir bitten dich jetzt für den heutigen Morgen, für die Predigt, dass du auch zu unseren Herzen redest und uns bereit machst, auf das zu hören, was du uns ganz persönlich zu sagen hast. Amen. In der Predigtreihe über den ersten Thessalonicher Brief kommen wir heute zu 1. Thessalonicher 4, die Verse 1 bis 8, und das Thema lautet Leben in der Heiligung. 1. Thessalonicher 4, die Verse 1 bis 8. Da schreibt der Paulus und sein Missionsteam, der Silas und Timotheus: Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Wenn ein Mensch sich von der Welt weg bekehrt, wenn er zum Glauben an den lebendigen Gott kommt, dann ist bei ihm etwas völlig neu geworden. In 2. Korinther 5, Vers 17, da schreibt der Paulus: Ist jemand in Christus Jesus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also eine Neuschöpfung ist da entstanden. Aber diese Neuschöpfung, diese neue Kreatur, die wir durch den Glauben an Jesus Christus sind, bedeutet nicht, dass plötzlich alles bei uns anders ist. Also wo ich mich mit 5 Jahren bekehrt habe, sah ich noch genau gleich aus wie vorher. Also da gab es keinen großen Unterschied. Und doch ist etwas völlig neu geworden. Ja, was ist denn da dann völlig neu geworden? Ich benutze dafür immer gerne ein Bild, das Bild von einem Blumentopf, der gefüllt ist mit Erde. Wenn man so einen Blumentopf hat, den kann man gießen und machen, was man will, da wächst nichts. Aber was passiert, wenn ich jetzt einen Sonnenblumenkern in diesen Blumentopf mache? Was ist dann? Dann ist da etwas völlig neu geworden, nämlich der Sonnenblumenkern ist da in diesem Töpfchen drin. Und jetzt kann ich gießen und das an die Sonne stellen und so. Und irgendwann wächst da eine wunderschöne Sonnenblume daraus. Aber achten wir mal drauf, von jetzt auf nachher merkt man noch nicht so viel, dass da was völlig neu geworden ist. Erst mit der Zeit, wenn dieser Same eben keimt und wächst und da diese Sonnenblume entsteht, da merkt man diesen großen Unterschied, dass etwas völlig neu geworden ist. Und so war das auch bei den Gläubigen, die in Thessalonich zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Sie haben Jesus als ihren Retter und Herrn in ihrem Leben anerkannt, und das hatte eine Folge, nämlich der Heilige Geist ist in ihr Leben gekommen. Sie sind zu Kindern Gottes geworden. Und das ist der Anfangspunkt von der Heiligung gewesen. Der Anfangspunkt von dem Veränderungsprozess durch Jesus Christus. der Startpunkt für das Leben in der Heiligung. In Vers 1, da schreibt der Paulus: Wir bitten und ermahnen euch in dem Herr Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. An dieser Stelle kann man jetzt sich die Frage stellen, wie ist das genau mit der Heiligung, mit dem göttlichen Veränderungsprozess? Ist das jetzt etwas, wo Gott wirkt, wo einfach automatisch passiert, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann wächst einfach da diese Sonnenblume im Bild gesprochen aus unserem Leben? Oder ist es doch etwas, wo wir tun müssen, diese Heiligung? Paulus schreibt ja, wir bitten und ermahnen euch, dass ihr in dem noch mehr zunehmt. Also etwas, wo wir machen müssen. Wie genau ist es jetzt? Ist das etwas, wo Gott macht, oder ist das etwas, wo wir selbst machen, die Heiligung? Ich muss sagen, das ist so wie bei dem Glauben. Der Glaube ist ja eigentlich ein Geschenk. Die Vergebung der Sünden, das ewige Leben, das bietet Gott einem jedem Menschen als Geschenk an, im Glauben an Jesus Christus. Aber gleichzeitig ist es die Sache von uns Menschen, dieses Geschenk auch anzunehmen. Also wir können es nicht machen, und doch sind wir an diesem Prozess beteiligt, weil wir den Glauben als Geschenk annehmen müssen. Und genauso ist es auch bei der Heiligung. In 1. Korinther 1, Vers 30, eine ganz wichtige Bibelstelle im Hinblick auf die Heiligung, da steht, dass Jesus Christus uns gemacht ist zu verschiedenen Dingen, unter anderem, er ist uns gemacht auch zur Heiligung. Christus ist uns gemacht zur Heiligung. Also er ist der verändernde Same in unserem Leben, im Bild gesprochen. Und doch sind wir bei diesem Veränderungsprozess zu 100% beteiligt. Denn an uns ist es, Jesus Christus auch Raum zu geben in unserem Leben. Nämlich indem wir auf sein Wort, auf die Bibel hören. Und dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter des Wortes. Dass wir ihm gehorchen. Und wo wir das machen, wo wir Jesus Raum geben in unserem Leben. Wo wir uns von ihm etwas sagen lassen für unser Leben. Da verändert er uns. Also wir geben Jesus Raum und dann verändert er uns. Wenn ich nochmal auf den Blumensamen zu sprechen komme, darf, es nützt ja nichts, wenn wir diesen Blumensamen in uns haben, aber ihn vorher irgendwie in Plastikfolie eingewickelt haben, oder? Da kann man gießen und machen, wie man will. Da wächst nichts, weil die Plastikfolie, die bewahrt den Samen davor, da die Erde in Besitz zu nehmen. Und genau so braucht es ja bei uns das auch, dass wir Jesus Raum geben in unserem Leben. Wenn wir sagen zwar, ja, der Same darf in mein Leben kommen, aber er darf keinen Raum in meinem Leben haben, da bringt das nichts. Da bringt es überhaupt nichts. Damit Jesus uns verändern kann, ist es notwendig, dass er voll und ganz Besitz von uns nehmen kann. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch am Sonntagnachmittag. Und dann am Montagmorgen, wenn der Arbeitsalltag wieder anfängt. Und dann auch am Montagabend, wenn man Feierabend hat und dann seine Freizeit genießt. Auch da muss Jesus das Sagen haben. Im Familienleben, wie wir dort miteinander umgehen, mit unserem Medienkonsum und so weiter. Wie sieht das bei dir aus? Hat Jesus in deinem Leben vollumfänglich Raum? Oder gibt es da den ein oder anderen Bereich, den du ausgeklammert hast? Im Brief an die Thessalonicher, da spricht Paulus nun einen ganz spezifischen Bereich im Hinblick auf die Heiligung an, nämlich den Bereich von der Sexualität. In Versen 3 bis 5, da schreibt er: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Im Griechischen steht da der griechische Begriff für Unzucht Porneia. Wir kennen das von der Pornografie, hoffentlich nicht von den Bildern, aber da sieht man, das ist da auch mit eingeschlossen, was wir mit unseren Augen aufnehmen. Auch damit kann man Unzucht betreiben. Dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Als Paulus den Thessalonichern schrieb, war die vorherrschende Kultur die griechisch-römische Kultur. Wenn man die ein bisschen studiert, da weiß man, dass da nicht alles so nach christlichen Moralvorstellungen zu und her ging. Denn da war es ganz breit akzeptiert, dass man seine sexuelle Befriedigung auch außerhalb der Ehe suchen konnte. Zumindest für die Männer war das breit akzeptiert. Die Frauen, die sollten lieber schön brav zu Hause züchtig sein und so und anständig. Ob sie das dann waren, das weiß man nicht so genau. Aber für die Männer, da war das breit akzeptiert, dass man auch außerhalb von der Ehe seine sexuelle Befriedigung suchen konnte. In dieser Kultur, da gab es Feste, die geprägt waren von Ausschweifungen, die sogenannten Bacchanalien. Bacchus, das war der römische Weingott. Und ja, ab und zu hat man zu seinen Ehren Fest gefeiert und da gab es viel Wein und eben auch sexuelle Ausschweifungen. Und im Theater, das weiß man von dem Autor Minucius Felix, das war ein christlicher Autor vom 2. Jahrhundert, und der hat gesagt, dass es einige Aufführungen gab im Theater, die zum Ehebruch animiert haben. Es gibt also, wenn man das so anschaut, einige Parallelen von der römisch-griechischen Kultur damals zu unserer heutigen Kultur, zu unserer heutigen Gesellschaft. Vieles liegt auch in unserer Kultur im Argen. Und wenn wir heute von der Bibel her sagen, die Sexualität, die gehört ausschließlich in die Ehe, also dass man auch sagt, vorehelicher Geschlechtsverkehr, das ist Sünde. Und Ehe ganz klar definiert die Ehe zwischen Mann und Frau. Ich muss sagen, da sind wir heute irgendwie wie Aliens, weil das ist sowas von komisch in unserer Kultur heute. Wir sind da richtige Exoten. Und jetzt ist mir noch etwas ganz wichtig im Umgang mit unserer Sexualität. Nicht einfach, dass wir wissen, was falsch ist, sondern dass wir bei dem auch den richtigen Fokus haben. Was ist denn das eigentliche Ziel? Was ist das eigentliche Ziel? In der Welt, da ist das Ziel von der Sexualität, und das war eben in der griechisch-römischen Kultur auch so, die Lustbefriedigung. Der Paulus redet hier von leidenschaftlichen Begierden, also die Lustbefriedigung. Dabei geht es letztlich immer um das eigene Ich. Hauptsache ich komme zu meinen Zielen, Hauptsache ich komme auf meine Kosten. Das eigene Ich zählt, egal was die Folgen davon sind. In den Medien, da kommen ab und zu selten auch so negative Konsequenzen von dieser Lustbefriedigung zum Vorschein. Zum Beispiel, wenn es in Hinblick auf Prostitution zum Thema Menschenhandel, wenn das Thema wird, da wird es manchmal thematisiert. Oder ganz gern thematisiert man das auch, wenn irgendein katholischer Priester da einen Missbrauch gemacht hat und dann kommt es zum Prozess, da wird es auch ganz breit gern ausgeschlachtet, wie schlimm das ist. Ab und zu wird auch das Thema Sexting im Hinblick auf die Schulen thematisiert, wo das Internet da auch missbraucht wird, um jemanden zu mobben im Hinblick auf die Sexualität. Also es gibt diese negativen Folgen, wenn es immer nur um das eigene Ich geht. Ab und zu selten wird es thematisiert. Eine Folge, die quasi nie thematisiert ist, ist, dass diese Lustbefriedigung, wenn man überall seine Lust befriedigt, auch zur Bindungsunfähigkeit führen kann. Es gibt viele Menschen, und davon zeugt die große Anzahl der Single-Haushalte in unserer Gesellschaft, die bindungsunfähig geworden sind, weil sie gar nicht mehr gelernt haben, treu zu sein. Treu zu sein, auch im Hinblick auf Partnerschaft, im Hinblick auf die Sexualität. Und da kann man das wie gar nicht. Man ist bindungsunfähig geworden. Und dann gibt es natürlich auch die negative Konsequenzen im Hinblick auf Ehe und Familie. Wenn gerade diese Untreue dazu führt, dass eine Beziehung auseinanderbricht, das hat negative Folgen. Und ganz besonders negative Folgen für die Kinder, die in einer Familie eingebettet sind. Und dabei ist die Sexualität doch eine wunderbare Erfindung Gottes. Eine wunderbare Erfindung Gottes. Und wenn wir da den rechten Umgang mit haben, den rechten Fokus haben, so wie es dem Willen Gottes entspricht, dann können wir in der Ehe etwas viel Schöneres und Größeres erleben als nur Lustbefriedigung. Und was erleben wir dann? Wenn wir das Leben, wie der Paulus sagt, wenn wir das eigene Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz nehmen, dann erleben wir gottgewollte Einheit. Gottgewollte Einheit. Achten wir mal drauf. Bevor Gott die Eva geschaffen hat, hat er ja den Adam geschaffen und die Tiere, und dann hat er die Tiere zu Adam gebracht, und nirgends hat der Adam dann eine passende Hilfe gefunden. Und dann hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann hat er ihm die Eva geschaffen, und kurz darauf später hat er gesagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Das ist gottgewollte Einheit. Mann und Frau, eine Einheit. Nicht einfach nur Lustbefriedigung, sondern Einheit. Und der Paulus beschreibt diese Einheit in 1. Korinther 7, Vers 4 so: Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch nicht der Mann über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Also nicht ich schaue nur für mich, sondern ich gehöre meinem Partner. Wenn Mann und Frau nicht zwei Egoisten in der Ehe sind, wo jeder nur für das Seine sucht, sondern eine Einheit, dann ist der Ehe etwas Wunderschönes. Dann ist es nämlich eine gottgewollte Einheit. Und die Intimität, die in der Sexualität zum Ausdruck kommt, ist dann nicht einfach nur Lustbefriedigung, sondern ist der äußere Ausdruck der inneren Einheit. Und das ist etwas Wunderschönes. Wenn Kinder jetzt in einer Familie aufwachsen, wo die Eltern nicht einfach nur jeder das ihre suchen, sondern wo die Eltern tatsächlich auch eine gottgewollte Einheit leben, dann ist das ein großer Segen. Denn dabei wird etwas Göttliches sichtbar. In Epheser 5, da schreibt nämlich der Paulus, dass das Geheimnis von der Ehe zwischen Mann und Frau, diese Einheit, das deutet er auf Christus und die Gemeinde. Wir sind ja eins gemacht worden mit Christus. Eine Einheit. Wir gehören zu Christus, und das ist etwas unerhört Wertvolles, etwas unerhört Schönes. Und wenn jetzt Mann und Frau genau diese Einheit, die wir mit Christus bilden können, widerspiegeln, da ist das ein großer Segen, weil so auch die Kinder ein richtiges Bild von Gott bekommen können und auch von der Gemeinde. Übrigens, schon im Alten Testament wird ja dieses Bild von der Ehe gebraucht zwischen Gott und seinem Volk. Und da sagt Gott an manchen Stellen durch die Propheten, dadurch, dass ihr jetzt andere Götter euch genommen habt, tut ihr Hurerei betreiben, ihr tut Ehebruch betreiben. Und da wird das Volk dann zur Umkehr aufgerufen. Aber grundsätzlich sehen wir, die Ehe ist etwas unglaublich Kostbares in Gottes Augen. Und deshalb wollen wir Sorge dazu tragen, zu unseren Ehen. Nicht nur einfach dadurch, dass wir sagen, ich meide Unzucht, das selbstverständlich auch, sondern auch, dass wir immer wieder danach bestrebt sind und danach suchen, die Einheit zu leben. Wo braucht es bei mir Veränderung, dass diese Einheit gelebt werden kann? Denn so kann Gottes guter Gedanke über Ehe und Familie auch sichtbar werden. Ich habe jetzt viel über die Ehe geredet. Manche von uns sind ja auch Singles und sind nicht verheiratet. Die einen haben sich bewusst so entschieden, bei anderen sind es die Umstände, andere warten noch auf den rechten Partner. Und jetzt stellt sich da vielleicht die Frage, habe ich jetzt Pech gehabt? Kann ich die gottgewollte Einheit halt nicht leben? Muss ich mich einfach damit abfinden? Ich muss sagen, nein. Denn Gott hat uns ja das wunderbare Geschenk von der Gemeinde gemacht. Und ob wir verheiratet sind oder nicht, wir sind Teil der Gemeinde geworden durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind mit ihm verbunden. Wir haben diese wunderbare göttliche Einheit. Und ich muss sagen, wenn man im Reich Gottes lebt, dann hat man als Single in manchen Punkten einen großen Vorteil, wie wenn man verheiratet ist und ein paar Kinder am Hals hat und da dies und jenes alles machen muss, ein bisschen Chauffeur spielen und Streitschlichter und alles Mögliche sein und dann noch Geld nach Hause bringen für den Musikunterricht und so weiter. Manchmal hat man als Single große Vorteile im Reich Gottes, zum Beispiel in der Missionsarbeit. Wenn man nicht Rücksicht nehmen muss auf den Ehepartner oder Kinder und dann einen viel größeres organisatorischen Aufwand hat, um ein bestimmtes Projekt wahrzunehmen, da ist das ein Vorteil. Oder auch in der Missionsunterstützung. Wo ich noch Pastor in Weltenswil war, da hatten wir einen Mann in der Gemeinde, der hat sich vorgenommen und ich unterstütze Missionare und reise den bis nach Thailand nach und hat die regelmäßig dort besucht und unterstützt. Ja, wenn man dann eine ganze Familie mitnehmen muss, einmal die ganze Organisiererei und dann auch die Finanzen, da ist man nicht ganz so flexibel, wie wenn man Single ist. Generell kann man sagen, als Single, da ist man sehr viel freier, wie man seine Zeit, seine Kraft und auch sein Geld einsetzen kann. Und entsprechend auch für die Gemeinde und das Reich Gottes investieren. Doch jetzt muss ich auch eins sagen, auch wenn man Single ist, muss eine entscheidende Frage treiben. Geht es in dem, wie ich mein Leben führe, um meine eigenen Bedürfnisse? Suche ich einfach, was befriedigt meine Lust? Jetzt bin ich Single und jetzt mache ich diese Reise und jene Reise, weil ich einfach so ein reisefreudiger Mensch bin. Oder setze ich meine Kraft und das, was mir Gott gegeben hat, ein, um die gottgewollte Einheit wiederzuspiegeln in der Welt? Zeige ich meine Liebe zur Gemeinde und zum Reich Gottes durch das, was mir Gott in meinem Single-Sein anvertraut hat? Und das ist die entscheidende Frage, die uns, ob wir Single sind oder verheiratet sind, treiben muss. Was ehrt Gott? In den Versen 7, Vers 8, da schreibt der Paulus: Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Egal, was für einen Zivilstand wir haben, unsere Berufung als Gläubige ist es, das Wesen Gottes in der Welt wiederzuspiegeln. Wir sind zur Heiligung berufen. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und er soll uns ganz und gar durchdringen. Das betrifft den Bereich der Sexualität, aber auch alle anderen Bereiche vom Leben. Den Bereich von unseren Finanzen. Wie wir damit umgehen. Wir wollen damit rein umgehen. Nicht, dass die Geldliebe, die Habgier uns treibt, sondern dass wir damit so umgehen, wie es Gott ehrt. Der Umgang mit unserem Medienkonsum. Auch das wollen wir nicht aus dem Bereich der Heiligung ausklammern. Dass wir sagen, ja, am Sonntagmorgen, da gehe ich in die Predigt und es genügt mir im Hinblick auf das Glaubensleben. Sondern wir wollen auch unter der Woche schauen, wie gehe ich mit den Medien um. Gehe ich so um, dass es Gott ehrt? Setze ich meine Zeit richtig ein? Bin ich da ein Gefäß von der Heiligung? Gebe ich Jesus Raum in meinem Leben da? Oder lebe ich einfach nach dem Lustprinzip? Und auch im Hinblick auf unser Mundwerk. Auch das soll dazu dienen, dass Gott geehrt wird. Wir wollen nicht über Menschen lästern, sondern wir wollen das reden, wo Gott ehrt. Unser Mundwerk soll ein Gefäß zum Lob Gottes sein und ein Gefäß dazu, um andere Menschen aufzubauen. Paulus sagt, zur Heiligung sind wir berufen und nicht zur Unreinheit. Paulus macht uns die Wichtigkeit von der Heiligung mit ganz drastischen Worten deutlich. Er sagt, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott. Um es mit dem Bild vom Samen nochmal zu verdeutlichen. Wer sagt, er glaubt an Gott und lebt aber nicht in der Heiligung, der ist so wie so ein Blumentopf mit einem Samen, wo in eine Plastikfolie eingewickelt ist. Man sagt ja, ja, macht nein, nein und das ist kein rettender Glaube. Das ist kein lebendiger Glaube, sondern das ist ein toter Glaube, der nichts bringt, für die Ewigkeit nichts und auch für das Leben hier auf der Erde nicht. Und wo wir jetzt merken, in meinem Leben, da gibt es Bereiche, die müssten in den Bereich der Heiligung eingebettet werden. Da möchte ich dich ganz fest ermutigen, schieb das nicht auf die lange Bank. Die liebste Bank des Teufels ist die lange Bank, wenn man immer auf etwas auf die lange Bank schiebt. Sondern geh ins Gebet, vielleicht brauchst du Seelsorge. Ich bin da und habe Zeit für Seelsorge. Oder auch unter der Woche haben wir alle Pastoren immer Zeit, die müssen ja nur eine halbe Stunde in der Woche auf der Kanzel arbeiten, da hat man genug Zeit. Nimm Seelsorge in Anspruch, wenn du merkst, du bist in einem Bereich am Kämpfen, wo du selber nicht vorwärts gehst. Du brauchst auch nicht unbedingt zu einem Pastor, sondern vielleicht auch jemanden, wo du das Vertrauen zu hast, wo du weißt, der könnte mir weiterhelfen. Wichtig ist, schieb es nicht auf die lange Bank. Vielleicht genügt es auch, einfach heute Nachmittag eine Zeit der Stille zu haben, wo du das im Gebet vor Gott bereinigst und dein Leben wieder ganz neu in Gottes Hände legst und sagst, Herr, nimm mich ganz, verändere du mich so, dass es Gott ehrt und durch mich deine Wesen in der Welt sichtbar werden kann. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns gemacht bist zur Gerechtigkeit, zur Erlösung und auch zur Heiligung. Wir danken dir, dass wir durch dich Vergebung der Sünden haben dürfen, dass wir durch dich eine neue Kreatur sein dürfen, dass wir Kinder Gottes sind. Und uns ist es ein Anliegen, dass du uns ganz und gar in Besitz nehmen kannst und verändern kannst. Du weißt um die Dinge in unserem Leben, wo wir Veränderungsbedarf haben. Herr, nimm du uns ganz in Besitz. Verändere du uns und hilf du uns, dir Raum zu geben, sodass unser Leben dich ehrt und die Welt erkennt an uns, wer du bist. Amen.